Deutschlandfunk zur Diskussion.
Vor einigen Wochen ist es noch unvorstellbar gewesen, dass Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefert und nun auch ukrainische Streitkräfte ausbildet. In Rheinland-Pfalz werden ukrainische Soldaten im Umgang mit der Panzerhaubitze 2000 trainiert. Dabei handelt es sich um ein Geschütz, montiert auf einem Panzerfahrgestell mit einer Schussweite von über 40 Kilometern. Einige besorgt die militärische Unterstützung aus Deutschland. Die beschlossene Lieferung schweren Kriegsgeräts an die Ukraine könne zu einer Ausweitung und atomaren Eskalation des Kriegs führen. Wie weiter im Krieg, im Ukraine-Krieg? Welche Ziele kann sich Deutschland, kann sich der Westen setzen? Wie umgehen mit Waffenlieferungen und wann ist die Zeit für Verhandlungen gekommen? Darüber will ich diskutieren. Mein Name ist Christoph Schäfer und das sind meine Gäste. Aus Berlin hören wir Lydia Wachs, Russland-Expertin von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend, Frau Wachs.
Guten Abend.
Von dort zugeschaltet ist uns ebenfalls der Politologe Wolfgang Merkel vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Er gehört zu den Unterzeichnern des offenen Briefs an Bundeskanzler Scholz, der sich gegen die Lieferung schwerer Waffen richtet. Herr Merkel, schön, dass Sie dabei sind.
Guten Abend in die Runde.
Anton Trojanowski leitet das Moskau-Büro der US-Zeitung New York Times. Derzeit halten er und sein Team sich in Istanbul auf und berichten von dort aufgrund der russischen Gesetzgebung. Herzlich willkommen, Herr Trojanowski.
Danke, guten Abend.
Und Ursula Schröder diskutiert mit. Sie leitet das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Auch an Sie einen guten Abend.
Guten Abend, Herr Schäfer.
Frau Schröder, bei Ihnen bleibe ich direkt. Ein langfristiges Ziel in diesem Krieg dürfte für die Ukraine und für ihre Unterstützerstaaten Frieden heißen. Aber wie müsste dieser Frieden aussehen, damit er vor allem für Kiew akzeptabel ist?
Frieden ist zunächst mal ein sehr großes Wort in der aktuellen Situation. Frieden ist kein Zustand, sondern ein Prozess, den ein Friedensforscher namens Cem Peel als einen Prozess abnehmender Gewalt definiert hat. Und ich denke, das ist etwas, mit dem können wir arbeiten. Denn Kriege enden nicht von einem Tag auf den anderen. Sie enden in vielen Fällen gar nicht oder nur nach sehr, sehr langwierigen Verhandlungen und auch Verhandlungsrückschlägen. Für die Ukraine heißt das, dieser Staat hat einen sehr steinigen Weg vor sich. Eine Friedenskonstruktion wird sich drehen um die Aufrechterhaltung der staatlichen Souveränität der Ukraine, um die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit dieses Staates und um eine Aufrechterhaltung und Stärkung der demokratischen Lebensweise dieses Staates. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir es in naher oder auch mittelfristiger Zukunft mit einem formalen Friedensvertrag zu tun haben werden. Vermutlich werden wir auch nicht ein Ende des Konfliktes sehen. Ein Erfolg, und den kann man noch nicht Frieden nennen, wäre es, wenn die Waffen schweigen, wenn es keine weitere Eskalation gäbe und wenn es im Verlauf dieses Krieges nicht zu einem Einsatz von Massenvernichtungswaffen kommt.
Ein Frieden erstmal nicht in Sicht. Das sind auch Worte, die UN-Generalsekretär Guterres heute in Österreich gewählt hat. Herr Merkel, wie müsste Ihrer Meinung nach welche Qualitäten müsste ein Frieden gerade für die Ukraine aufweisen?
Ich kann mich da sehr gut anschließen, was Frau Schröder gesagt hat. Frieden ist irgendetwas, was wir vielleicht und hoffentlich in der Zukunft bekommen werden. Es ist in der Tat ein Prozess des Gebens und Nehmens, auch wenn eine Seite klar der Aggressor ist, nämlich das Putin-Regime Russlands. Man könnte aber auch etwas weiter denken. Wenn wir einen solchen Waffenstillstand haben, dann schweigt auch etwas, zumindest für einen Moment, der alleinige Waffendiskurs, die Debatte über, welche Waffen sind denn die besten, um Russland zurückzudrängen. Also hier könnten wir eine Öffnung haben der Debatte, was können wir diplomatisch tun, welche Mächte können wir, wie es etwas jetzt nebulös der Westen, mit ins Boot ziehen und mit ihren Interessen hier einbringen. Und da fällt einem sofort auch die VR China ein. Warum haben wir bisher nichts getan, um China, oder jedenfalls nicht sichtbar, um China stärker daran zu interessieren, dass dieser militärische Konflikt erst einmal beendet wird?
Einige Punkte von Ihnen werden wir im Laufe dieser Diskussion aufgreifen, Herr Merkel. Herr Trojanowski, was müsste aus Ihrer Sicht Frieden für die Ukraine aufweisen?
Ich glaube, dass Problem hier ist, dass wir wirklich eigentlich keinen klaren Weg sehen, jetzt auch sogar zu einem Waffenstillstand. Es ist gerade eine Situation, wo beide Seiten eher daran interessiert sind, mehr zu gewinnen auf dem Schlachtfeld. Also wir haben ja zum Beispiel auch gerade heute gesehen, dass der Kreml offenbar bereit ist und versuchen wird, die Region Cherson, also nördlich der Krim, westlich des Donbass, in Russland hinein zu integrieren. Das bedeutet, der Kreml hat hier sehr große Ambitionen, die gehen über den Donbass hinaus. Putin hat schon ziemlich klar gezeigt, dass er im Moment wirklich kein Interesse daran hat, aufzuhören mit dem Kämpfen. Deswegen glaube ich, so der wichtigste Punkt jetzt ist wirklich zu sehen, dass es leider noch sehr weit entfernt ist, auch von einem Waffenstillstand. Mhm.
Sie haben die territoriale Integrität angesprochen, die Souveränität der Ukraine. Frau Wack, sind das auch Dinge, die Sie für sich definieren, wenn es um Frieden im Ukraine-Krieg geht?
Ja, also ich denke, dass Frieden natürlich das übergeordnete Ziel ist, aber wir sollten schon auch fragen, unter welchen Bedingungen Frieden. Und was wir jetzt hier gerade sehen, ist, dass ein demokratisches, unabhängiges Land von einem Nachbarn angegriffen wurde, welches gänzlich die Existenz dieses Landes, also der Ukraine, in Frage stellt. Das heißt, worum es jetzt gerade geht, ist, dass eben die Existenz, die Unabhängigkeit, die Souveränität von der Ukraine verteidigt werden soll. Und geschützt werden soll. Das heißt, das ist, denke ich, gerade, worum es geht. Und ich würde mich meinem Vorredner absolut anschließen, dass momentan es nicht danach aussieht, dass wir uns auf wirklich konstruktive Verhandlungen oder irgendetwas zu bewegen, sondern dass es eher hier gerade in eine Richtung eines Abnutzungskrieges geht, wo beide Seiten erstmal weiterkämpfen.
Also das erklärte Ziel von Kanzler Scholz und dem französischen Präsidenten Macron, eine Waffenruhe zu erwirken, das ist ja ein klares Ziel, das Sie am Montag benannt haben. Das ist für Sie in weiter Ferne.
Derzeit, denke ich, sieht es nicht danach aus, dass dies wirklich möglich ist.
Worauf käme es denn dann an, um relativ schnell eine Waffenruhe zu erwirken?
Ich denke, es muss in beiderseitigem Interesse sein. Und jetzt gerade sehen wir von keiner Seite und ganz besonders von Russland nicht, hier irgendwie zu deeskalieren oder eine Waffenruhe zuzustimmen.
Herr Merkel, wie stehen Sie dazu?
Ich glaube nicht, dass, was Frau Wachs zunächst geäußert hat, dass die Souveränität der Ukraine wiederhergestellt werden muss, als allererstes Ziel hier gelten kann. Die wird erstmal nicht so schnell hergestellt, weder auf der Krim noch im Donbass und möglichen anderen Territorien. Ich glaube auch, wie meine Diskussionsteilnehmer hier geäußert haben, dass ein Waffenstillstand im Moment oder in sehr kurzer Frist eher unwahrscheinlich ist. In Klammer gesprochen, ich sage dazu gleich noch etwas, in Klammer dazu gesprochen ist, warum eigentlich nicht? Warum bemühen wir uns gegen den Aggressor nicht mehr, diplomatische Druck aufzubauen, um ihn dazu bewegen. Wenn wir es tatsächlich so weit laufen lassen, dass jede Seite territorial Erfolge und Gewinne auf dem Schlachtfeld zur Voraussetzung macht, dass man in Waffenstillstandsverhandlungen eintritt, dann werden wir in einen Stellungskrieg geraten. Und ich kann nur sagen, das kann man gar nicht nüchtern formulieren. Das wird viele Opfer produzieren. Und das ist etwas extrem Beunruhigendes. Und diese verhängnisvolle, eindimensionale militärische Logik muss irgendwo gebrochen werden, weil der Krieg nicht mit Sieg oder Niederlage im klassischen Sinne enden wird, sondern über Waffenstillstandsverhandlungen. Im Übrigen, letzter Satz, der Westen hat kein eindeutiges Ziel. Insbesondere die USA haben deutlich weitergehende Ziele, als das etwa der Bundeskanzler Olaf Scholz geäußert hat. Lloyd Austin war hier sehr deutlich, Russland auf Jahrzehnte schwächen. Und zwar so schwächen, dass es die Dinge, die es getan hat, auf Jahrzehnte nicht mehr tun wird können. Das ist ein sehr lobenswerter Satz, aber dahinter steht die grausige Perspektive eines langen Krieges. Und warum sollte Russland das ohne Gegenreaktion hinnehmen?
Ich möchte direkt etwas aufgreifen, Herr Merkel. Keine Linie der USA. Herr Trojanowski, als US-Korrespondent oder als Korrespondent für die US-Zeitung New York Times, haben die USA wirklich keine Linie? Ich meine, zuletzt in Ramstein auf der US-Luftwaffenbasis in Deutschland hat zumindest US-Verteidigungsminister Austin gesagt, ein Ziel der USA sei es, Russland militärisch zu schwächen. Ist das nicht eine konkrete Linie für die US-Administration unter Biden, Herr Trojanowski?
Ja, ich glaube, es gibt schon, soweit ich es sehen kann, ziemlich viel Diskussion in Washington und auch innerhalb der US-Administration, gerade zu dem Thema, wie geht's weiter? Biden hat ja selbst vor kurzem gesagt, dass ein Problem in diesem Krieg, in dieser Krise ist, dass es nicht klar ist, wie Putin da rauskommt. Also ich glaube, es ist diese Politik, diese Zielsetzung ist noch nicht klar von der Administration in Washington formuliert worden. Aber es ist auch so, würde ich sagen, aus russischer Sicht die wichtigste Tendenz im Westen der letzten 2,5 Monate ist gerade, dass der Westen eigentlich so sehr zusammengehalten hat. Also es gibt Differenzen, wie gesagt, in Washington, es gibt Differenzen zwischen Washington und Europa, innerhalb der Europäischen Union, aber im Großen und Ganzen hat der Westen wirklich sehr zusammengehalten, insbesondere wenn man das aus russischer Perspektive sieht, wo man jeden Tag in den Nachrichten hört, dass ja, der Westen wird gleich auseinanderfallen, die halten das alles nicht aus mit den hohen Gaspreisen und so weiter.
Aber bräuchte es nicht eine gemeinsame Linie innerhalb der westlichen Mächte, USA, EU, um, ich sage mal, den Kurs innerhalb dieses Krieges fortzuschreiben, Frau Schröder?
Ja, und das wird natürlich immer schwieriger, je länger dieser Krieg andauert und je mehr innenpolitische, gesellschaftliche Folgen wir durch diesen Krieg auch in unseren Gesellschaften, in der Gesellschaft in den USA sehen. Insbesondere dann, wenn die Bürgerinnen und Bürger merken, dieser Krieg ist hier auf lange Dauer, die Benzinpreise bleiben hoch und wir haben tatsächlich signifikante Nachteile zu erwarten. Aber die Sache mit der militärischen Pattsituation und auch der Langfristigkeit dieses Krieges, die hat auch einen positiven Aspekt, wenn man das so nennen darf, unter diesen Umständen. Und ich darf einmal Kissinger zitieren, Außenminister Kissinger in den 70ern. Der hat gesagt, Stillstand ist die günstigste Bedingung für Einigung in solchen Konflikten, weil nur wenn beide Parteien in einen Konflikt verwickelt sind, aus dem sie nicht mehr nach Eigenperspektive siegreich hervorgehen können und dieser Stillstand wirklich wehtut, dann suchen sie nach einer alternativen Politik oder einem Ausweg jenseits militärischer Gewalt. Das ist aus der Forschung belegt, dass Kriege dann in eine Verhandlungslösung übergehen können, wenn es eine Zielerreichung nicht mehr möglich erscheint durch Kriegsführung. Und gegebenenfalls sind wir demnächst an diesem Punkt angekommen.
Das heißt ganz konkret, welche Punkte müsste so ein Moment aufweisen, um diese militärische Pattsituation zuschreiben zu können?
Ja, das ist eine Selbstwahrnehmung der Kriegsparteien natürlich. Wir sehen ja jetzt schon, dass territoriale Gewinne durch die russische Seite sehr viel schwieriger werden, vermutlich auch schwieriger, als sich Russland das vorweg ausgemalt hat. Und wenn das jetzt sich weiter zieht, wenn dieser Krieg weiter in eine solche Form von Zermürbungskrieg reinläuft, dann kann sich doch auch auf der russischen Seite die Annahme einstellen, dass es keinen militärischen Ausweg gibt. Und dann könnte es Signale geben, dass verhandelt werden will. Momentan sehe ich die Signale nicht. Die Signale werden nicht gesendet und deswegen wird es momentan auch nicht zu einer sozusagen großen Verhandlungslösung kommen. Aber das wäre ein Weg.
Dennoch wurde vor kurzem spekuliert, inwiefern Putin vielleicht nie ausgebremst ist. Denn entgegen Spekulationen und Befürchtungen hat der Kreml-Chef in seiner Rede am Montag, anlässlich des russischen Tags des Sieges über den Faschismus, keine Generalmobilmachung verkündet, wie es zum Teil befürchtet oder spekuliert worden ist. Auch bleibt er bei seinem Narrativ einer Spezialoperation in der Ukraine. Frau Wachs, ist Herr Putin ausgebremst?
Ich denke, bisher sieht es nicht danach aus, dass Putin hier irgendwie deeskalieren will. Also Sie haben gerade die Rede vom 9. Mai angesprochen. Putin hat zwar hier keine Generalmobilmachung angekündigt, was im Westen mit Sorgen entgegengesehen war, aber er hat ja auch gleichzeitig eben auch nicht deeskaliert. Und momentan sehen wir, dass Russland es eben auch weiter versucht, Gebietsgewinne zu bekommen in der Ostukraine, aber auch scheinbar nicht von diesem Ziel ablässt, auch südliche Territorien einzunehmen und eben so eine Landbrücke zu schaffen nach Transnistrien. Also ich sehe hier von russischer Seite nicht wirklich Signale, dass es hier wirklich kurz vor der Deeskalation steht.
Ich denke, keine Zeichen der Schwäche, sagen Sie. Aber was mich interessiert ist, wir kennen die Dynamik, ich sage mal, aus Putins Kriegsführung, dass Dinge vielleicht nicht eintreten, die erwartet worden sind, aber danach doch etwas eintritt, ein Schritt, der überrascht und dementsprechend umso härter trifft. Könnte das auch Kalkulation gewesen sein, dass man halt das am Montag eben anlässlich oder in seiner Rede Putin keine neuen Eskalationsstufen angekündigt hat?
Also ich denke schon, dass Putin hier taktisch vorgeht. Das heißt, er versucht, sich alle möglichen Türen offen zu halten, alle möglichen Wege auch eventuell nochmal zu deeskalieren, das Narrativ auch noch einmal zu verändern. So würde ich auch die Rede am Montag interpretieren, dass er vielleicht da noch keine Generalmobilmachung angekündigt hat, aber dass die natürlich noch kommen kann, sollte er diese dann doch für wichtig erachten. Aber so eine Mobilmachung wäre eben auch mit politischen Risiken für Putin selbst verbunden. Und wie wir wissen oder wie es scheint, ist ihm der Machterhalt doch auch sehr wichtig. Das heißt, ich denke, wir sollten uns hier auf jeden Fall auf alles vorbereiten.
Wenn wir nochmal an den Anfang des Krieges denken, also es gab zum Teil sehr harsche Töne aus den USA, aus Moskau ebenfalls, aus Berlin hieß es eher, es wird gezaudert, gezögert. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass nach Reden und nach ausbleibenden Ankündigungen sich die Töne in diesem Krieg dann doch verschoben haben. Ist dem so, Herr Merkel? Würden Sie auch sagen, die Akteure entwickeln sich auf eine bestimmte Art und Weise weiter? Sozusagen die Rollenzuschreibung hat sich ein bisschen geändert vom Bundeskanzler in Berlin, der sich doch weiter konkreter äußern möchte, zu einer US-Administration, die vielleicht doch nicht die klare Linie hat, und ein Putin, der Ankündigung auslässt.
Na, ich würde sagen, hier ist sogar ein gemeinsamer Trend zu erkennen. Bei den USA würde ich schon sagen, es gibt eine Ausweitung des Kriegsziels, nicht mehr nur Verteidigung der Ukraine gegen den Aggressor, sondern eben eine substanzielle militärische und ökonomische Schwächung Russlands. Gleichzeitig sehen wir in der Bundesrepublik Deutschland auch eine stärkere Hinwendung zu einer stärkeren militärischen Unterstützung, die nicht morgen kommt, heute schon gar nicht, aber wohl in absehbarer Zeit, wenn es kompliziertere Waffensysteme sind, eher wohl im Herbst oder Winter. Solange könnte der Krieg eben leider dauern. Also wir haben ein doch Zurückfahren einer vorsichtigen, nicht zauternden Politik da. Seine tief negative Wirkung, Interpretation mit dabei, dass ein Nachdenken, ein Reflektieren, ein sich Versichern, auch den Amtseid nicht zu vergessen, Schaden vom deutschen Volke fernzuhalten. Also hier haben wir tatsächlich ein stärkeres, schnelleres Entscheiden. Und das hat was damit zu tun, dass ein massiver öffentlicher Druck, nicht nur ein Druck aus der internationalen verbündeten Staatengemeinschaft, sondern von den Bürgerinnen und Bürgern und insbesondere in einem hohen Maße der Medien, die eben diese Politik als zaudern kritisiert hat, wobei man noch vor 15 Jahren aufgejubelt hat, dass die Basta-Politik testosterongesteuerter Politiker wie Schröder, Joschka Fischer oder Otto Schily vorbei ist. Man hat ein Modell im Grund der reflexiven, auch zögerlichen Politik zum eigentlichen Modus von politischen Entscheidungen des 20. Jahrhunderts, 21. Jahrhunderts gekürt. Und wir erleben einen heroischen Moment in den Medien, in einer postheroischen Gesellschaft. Und ich glaube, der geht vorbei, wenn es in einen Stellungskrieg geht, wenn die Opfer immer deutlicher auch für uns sichtbar werden. Also es gibt einen Trend bei den politischen Eliten, doch schärfer, schneller, militärischer zu entscheiden. Ich sehe bei den Medien Ähnliches, nicht unbedingt in der Bevölkerung.
Frau Schröder, wie stehen Sie dazu?
Ich halte die aktuelle Politik für eine Gratwanderung, die sehr schwierige Abwägungsentscheidungen treffen muss zwischen der Frage der weiteren sozusagen Eskalationspotenziale der russischen Regierung und der ukrainischen Unterstützung entscheiden muss. Und ich sehe noch keine schärfere militärische Entscheidungsfindung in Berlin zurzeit, sondern eher den Versuch auf eine extrem wirklich schwierige Situation vor Ort angemessen zu reagieren. Meine Befürchtung ist ja eher, dass die Aufmerksamkeitsdynamiken, die wir auch aus anderen Krisen und Konflikten kennen, je länger der Krieg dauert, dass desto mehr die Aufmerksamkeitsdynamik wieder woanders hingeht, auf ein anderes Problem, ein anderes politisches Problem und dann dieser Krieg im Hintergrund weiterläuft, entweder mit der gleichen oder auch mit minderer Intensität und dann Entscheidungen einfach verschleppt werden und nicht mehr dieser öffentliche Diskurs auch sozusagen Entscheidungsfindung beeinflussen kann. Also Aufmerksamkeitsdynamiken werden sich verschieben. Die Frage ist nur, wann. Und dann interessiert mich an der Stelle auch, wie es denn mit den Opfern der Gesellschaft aussieht, ob wir wirklich nicht mehr in der postheroischen Gesellschaft leben, die gerade angesprochen wurde, sondern ob wir in eine Gesellschaft reinlaufen, in der Opfer auch wirtschaftlicher Art akzeptiert werden für eine solche Konfliktkonstellation.
Also sozusagen eine Wende in der öffentlichen Wahrnehmung, die stattfinden könnte. Frau Wachs, wie stehen Sie dazu? Ich meine, so abstrakt diese Beschreibungen noch sind, aber da steckt ja ein harter Kern ja wirklich drin, Opfer zu akzeptieren.
Ja, ich denke, wir müssen uns noch einmal vor Augen führen, worum es hier letztendlich gerade geht. Es geht darum, dass hier ein Land, wie gesagt, überfallen wurde, angegriffen wurde und dessen Existenz in Frage steht. Und das Land ist direkt in Europa. Es geht hier um die Ukraine, es geht hier natürlich um viele Menschen. Es geht aber auch um die europäische Sicherheitsordnung. Und da denke ich, ist eine gewisse Politikanpassung durchaus absolut gerechtfertigt und sinnvoll. Deswegen würde mich von Herrn Merkel auch interessieren, was Sie als Alternative sehen zu dem, was wir jetzt gerade tun, was die NATO tut, was Deutschland auch tut, also die Lieferung von schweren Waffen. Was wäre die Alternative dazu, jetzt die Ukraine zu unterstützen?
Herr Merkel.
Ja, das sind ganz schwierige Fragen und ich würde mich ja nur blamieren, wenn ich sage, ich wüsste hier einen Königsweg. Ich habe den noch nirgendwo gehört und Frau Schröder hat ziemlich klar davon gesprochen, dass wir uns auf einer Gratwanderung bewegen, nicht auf die eine Seite herunterzurutschen und zu einer Eskalation des Krieges beizutragen oder auf die andere eben die Ukraine nicht zu unterstützen. Aber wenn wir nur in militärischen Kategorien denken, und so ist gegenwärtig die öffentliche Debatte, 90% davon geht hin, welche Waffen, wie schnell sollen wir die Waffen liefern? Und man hört nur noch Marter, Puma, Gepard und Leopard. Frau Strack-Zimmermann redet praktisch nur noch von solchen Waffensystemen, anstelle drüber nachzudenken. Und man hört nichts. Man hört nichts, welche Allianzen aufgebaut werden könnten, die eben stärker auf Putin einwirken. Und da wird China eine Rolle spielen, da wird man mit Indien sprechen müssen. Die Hälfte der Weltpopulation ist nicht eindeutig auf der Seite der Opferseite der Ukraine.
Herr Merkel.
Also vielleicht nur den Satz, den eindimensionalen Waffendiskurs hin auch zu lenken oder zumindest zu begleiten, wie können wir diplomatische, politische Mittel einsetzen, um zu einem Waffenstillstand zumindest zu kommen.
Die Waffenlieferungen werden ja auch mit vielen Sorgen begleitet. Dazu gleich mehr. Zuerst für unser Publikum. Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema, wie weiter im Ukraine-Krieg. Über Ziele, Waffen und Verhandlungen. Zu Gast sind die Friedens- und Konfliktforscherin Ursula Schröder, Russland-Expertin Lydia Wachs von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der Politologe Wolfgang Merkel und Anton Trojanowski von der New York Times. Die schweren Waffen für die Ukraine aus Deutschland, die werden begleitet von einer Debatte mit harten Tönen. Hintergrund dieser Debatte ist ja auch immer die Sorge, dass die Lieferung schwerer Waffen zu einer Eskalation führen, dass das Szenario des Einsatzes atomarer Waffen stattfinden könnten. Frau Wachs, wie schätzen Sie diese Gefahr ein?
Also ich denke, dieser Kurzschluss, der teilweise gezogen wird zwischen wir liefern schwere Waffen und dann riskieren wir damit den Dritten Weltkrieg oder einen Einsatz von Nuklearwaffen, da müssen wir sehr aufpassen und uns das, also es würde meiner Meinung nach den Mechanismus sehr verkürzen und pauschalisieren.
Ich denke,
es gibt zwei Dimensionen von Waffenlieferungen. Einerseits völkerrechtlich, andererseits politisch. Völkerrechtlich ist es eben so, wie Sie hatten ja eben das Gutachten auch der wissenschaftlichen Dienste des Bundestags zitiert, die eindeutig sagen, dass Waffenlieferungen, egal ob leichte oder schwere Waffen, eben keine Überschreitung einer Grenze, also zur Konfliktteilnahme darstellt. Also dass es völkerrechtlich durchaus möglich ist, Waffen hier in die Ukraine zu liefern. Und dann stellt sich natürlich die Frage des Politischen. Und ich verstehe das oder ich sehe das total, dass die russische Rhetorik hier sehr verstörend ist, dass eben hier immer wieder auch gedroht wird und von einem existenziellen Konflikt mit der NATO gesprochen wird. Aber wenn wir uns genau anschauen, was Russland tut, dann sehen wir doch, auch wenn es sehr brutal vorgeht, und das möchte ich hier überhaupt nicht relativieren, aber wir sehen trotzdem eine gewisse Zurückhaltung. Also Russland hat bisher nicht so stark, wie es eigentlich könnte, Infrastruktur angegriffen, um den Zustrom westlicher Waffen von der Frontlinie zu stoppen. Es hat auch dem Westen noch nicht größeren Schaden zugefügt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage über die Gründe. Einerseits scheint es vielleicht militärisch es nicht so gut zu schaffen, bewegliche Ziele zu treffen. Andererseits scheint Russland, und da bin ich mir sicher, an einer Ausweitung des Konflikts auf die NATO wirklich nicht interessiert zu sein. Denn gegen die NATO, eine konventionell wesentlich stärkere Allianz, vorzugehen, da kann Russland nur verlieren. Das heißt, ich wäre hier vorsichtig, eben diese Eskalationsszenarien zu groß hier an die Wand zu malen. Und natürlich müssen wir uns die Situation genau anschauen und was Russland genau tut. Aber ich wäre hier vorsichtig.
Herr Merkel, genau vor dieser atomaren Bedrohung waren Sie als Mitunterzeichner eines offenen Briefs an Kanzler Scholz, den Sie vor gut zwei Wochen mit Intellektuellen, Wissenschaftlern und Publizisten veröffentlicht haben. Beruhigt Sie die Ausführung von Frau Wachs?
Nein. Wie kann man beruhigt sein, wenn es die Möglichkeit einer nuklearen Eskalation gibt? Ich sage nicht, und auch die Unterzeichner des Briefes sagen das nicht, dass hier eine nukleare Eskalation vor der Haustür steht. Und nicht einmal, dass sie wahrscheinlich ist. Aber wir haben bei der friedlichen Nutzung der Kernkraft immer mit Recht argumentiert, es ist hierzulande zwar relativ unwahrscheinlich, dass es zu solchen Havarien in Kernkraftwerken kommt, aber wenn es kommt, dann gibt es einen maximalen Schaden. Und wir dürfen diesen maximalen Schaden nicht riskieren. Das war die Logik und ich finde das überzeugend. Dieselbe Logik trifft auch auf den militärischen Einsatz zu. Nicht besonders wahrscheinlich, aber wenn es so ist, dann ist es eine Katastrophe, selbst bei taktischen Nuklearwaffen. Ich stimme Frau Wachs komplett zu, dass Russland überhaupt kein Interesse hat, haben kann, bei Strafe der eigenen Existenz auf die NATO dann Kampfhandlungen auszudehnen. Ganz gewiss nicht. Aber auf dem ukrainischen Schlachtfeld, da kann sie jede Windung der Eskalation noch machen. Sie führt noch keinen eigentlichen Vernichtungskrieg. Sie könnte das mit Flächenbombardements tun, mit alles Kriegsverbrechen, keine Frage. Aber es ist eben ein Kriegsverbrecher, der auf der anderen Seite sieht. Und davor habe ich Angst. Nicht, dass das auf das NATO-Gebiet ausgedehnt wird. Aber die Ukraine wird dafür dann bestraft.
Frau Schröder, teilen Sie die Angst von Herrn Merkel?
Wir sind ja als Friedensforscherin, Friedensforscher und auch als ein Forschungsinstitut, das schon sehr lange zu Nuklearwaffen arbeitet, immer schon für eine Verringerung nuklearer Arsenale eingetreten, immer schon für eine Abschaffung, für Global Zero in dem Bereich, das ist klar. Wir beobachten diese Lage natürlich sehr genau, auch sehr, sehr präzise. Die fünfständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat haben ja im Januar noch eine Erklärung unterzeichnet, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden und nie geführt werden darf, inklusive Russland. Das heißt nicht, dass das jetzt nicht auf dem Tisch liegt. Das heißt aber, dass die nukleare Eskalationsdimension dieses aktuellen Konfliktes durchaus ein wirklicher Grund zur Sorge ist. Diese Sorge teilen wir auch. Allerdings sehe ich die Chance, dass Putin tatsächlich eine taktische oder auch eine strategische Nuklearwaffe einsetzt und wir dann eine Eskalationskaskade sehen, die unfassbar erschreckend sein wird, sehe ich diese Chance als ausgesprochen minimal an. Es kann aber natürlich immer zu nicht intendierten Eskalationen kommen, es kann zu Unfällen kommen, es kann zu Vorfällen kommen, die falsch interpretiert werden. Und da ist die Frage, ob die beiden Parteien und ob auch die USA und die europäischen Streitkräfte gut untereinander vernetzt sind, mit den russischen Streitkräften sprechen und in der Lage sind, gegebenenfalls Fehlinterpretationen von gegnerischen Aktivitäten einzufangen, damit wir nicht wie während des Kalten Krieges in Situationen kommen, in der wir wirklich sehr, sehr haarscharf an nuklearen Eskalationen vorbeischrammen.
Frau Wachs, Sie hatten vorhin auch einen Einwand gegenüber Herrn Merkel, nehme ich an.
Genau, wenn ich da einfach noch mal kurz etwas sagen würde. Ich würde total absolut zustimmen, dass ein Einsatz selbst von sogenannten taktischen Nuklearwaffen, also Nuklearwaffen mit geringerer Sprengkraft und geringerer Reichweite, dass diese natürlich unglaubliche Konsequenzen hätte. Und dass wir dies auf jeden Fall vermeiden müssen. Aber wie gesagt, ich finde es wichtig, hier genau zu schauen, was Russland tut und worüber es spricht. Wir sehen zwar viel aggressive Rhetorik von russischer Seite, aber wir sehen keine echte Vorbereitung auf einen Einsatz von Nuklearwaffen. Das haben nachrichtendienstliche, also Burns und Haynes, also die Chefs der Nachrichtendienste in den USA, die Tage auch nochmal bestätigt. Zweitens, sehen wir auch ein gewisses Muster in den Drohungen von Russland. Also Putin droht sehr offensiv, dann wird es wieder etwas zurückgefahren, dann wird auf die Nukleardoktrin verwiesen. Also wir sehen hier auch ganz klare Drohung von russischer Seite. Und ein Nuklearwaffeneinsatz wäre auch für Russland mit enorm hohen Kosten verbunden und der militärische Nutzen wäre doch sehr, sehr fraglich. Deswegen natürlich müssen wir weiter schauen, wie Russland hier vorgeht. Aber ich würde mich da Ursula Schröder anschließen, dass ich doch die Wahrscheinlichkeit, dass Russland sich für diese Option jetzt entscheidet, sehr gering halte.
Jetzt betrachten wir die Debatte schwere Waffenlieferungen und mögliche Konsequenzen, Eskalationsstufen aus der deutschen Perspektive. Mich interessiert, wie wird denn in den USA über die Lieferung schwerer Waffen debattiert, Herr Trojanowski? Gibt es sowas Vergleichbares derzeit?
Ja, ich würde eigentlich erst sagen, jetzt zu diesem Thema Nuklearwaffeneinsatz, da muss ich leider sagen, dass in Russland schon viele unabhängige Analytiker es leider als ernsthaft gerade zu dem Thema besorgt sind, weil Putin immer noch nicht geantwortet hat auf diese ganzen Waffenlieferungen, auf die Sanktionen. Wir warten eigentlich immer noch auf die Antwort von Putin. Und Das muss nicht, das wird natürlich, es muss nicht unbedingt so ein Nuklearwaffeneinsatz sein, aber man kann sich durchaus einen sehr bedrohlichen Test von Nuklearwaffen vorstellen, zum Beispiel. Darüber sprechen viele zurzeit. Also es ist, ich glaube, es ist schon immer noch eine sehr gefährliche Lage. Und zum Thema Waffenlieferungen, ja, in den USA ist natürlich auch, ich glaube auch wie in Deutschland, sehr viele, also die Ukraine ist sehr gestiegen in der öffentlichen Wahrnehmung. Man sieht in amerikanischen Städten ukrainische Flaggen. Hollywood-Schauspieler reisen in die Ukraine. Also da geht es, glaube ich, wirklich eher darum im Kongress, welche Waffen können wir noch liefern. Und der nächste Schritt wäre natürlich halt solche Waffen, die den Ukrainern die Chance geben, mehr ins russische Territorium selbst einzugreifen. Die Ukrainer haben ja sehr wenige Waffensysteme, die mehr als einige Dutzend Kilometer weit schießen können. Aber wir haben schon Vorfälle gesehen von russischen Dörfern und Städten an der ukrainischen Grenze, die angegriffen worden sind von ukrainischer Seite, wie Belgorod zum Beispiel. Und man hört jetzt in Großbritannien und in den USA eben die Frage, sollte man mehr solche Waffen liefern, die halt den Ukrainern mehr die Möglichkeit geben, in die Offensive zu gehen. Wir sind noch nicht da angekommen. Also ich glaube, die Biden-Administration ist da sehr, sehr immer noch zurückhaltend und skeptisch, aber solche Gespräche gibt es. Und das andere Thema ist natürlich die nachrichtendienstliche Unterstützung. Wir haben, meine Kollegen in der New York Times haben letzte Woche davon berichtet, dass die USA den Ukrainern die nachrichtendienstliche Information gegeben hat, die es möglich gemacht hat, das Moskwa-Kriegsschiff zu senken und auch russische Generale zu töten. Wie geht es weiter mit der Unterstützung, ist auch eine wichtige Frage.
Jetzt möchte ich nochmal ganz konkret zur Debatte über die Lieferung schweren Kriegsgeräts zurückkehren. Herr Merkel hatte vorhin in der Runde gesagt, die Debatte, die sei sehr festgefahren, sehr pro Waffenlieferung werde sie geführt in der Politik, in den Medien. Korrigieren Sie mich, Herr Merkel, wenn ich Sie falsch zitiere. Brauchen wir eine solche Debatte nicht gerade, um auch diejenigen, die Befürworterinnen und Befürworter von Lieferung schwerer Waffen, immer wieder dazu zu bringen, sich zu rechtfertigen? Ich meine, letztlich geht es um Waffen, die wir liefern aus Deutschland, aus anderen Ländern in die Ukraine, damit sich das Land verteidigen kann. Aber unterm Strich handelt es sich ja um Waffen, mit denen Menschen getötet werden könnte. Ist so eine Gegenbewegung, sage ich mal, nicht auch existenziell und sehr wichtig in den Öffentlichkeiten, Frau Schröder?
Ja, natürlich. Wir brauchen einen sehr großen öffentlichen Diskurs über die großen sicherheitspolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Das fordern wir als Friedensforscherinnen und Sicherheitsexpertinnen schon lange. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo es eine Debatte gibt und jetzt muss es darum gehen, diese Debatte auch wieder auszuweiten. Ich denke auch, dass dieser Diskurs über die Lieferung von schweren oder leichten offensiven oder defensiven Waffen, wo man sich trefflich drüber streiten kann, ob diese Einteilungen sinnvoll sind, dieser Diskurs, der schleppt sich jetzt schon sehr lange durch die deutsche Medienlandschaft. Das ist wirklich nur eine Facette eines sehr großen, auch politisch zu diskutierenden Problems. Und ich denke, der Zeitpunkt wird kommen, wo wir nach vorne schauen müssen und schauen müssen, welche Ziele werden eigentlich verfolgt, politischen Ziele von welchen Seiten, welche möglichen Kompromissformeln könnten in zukünftig notwendigen Verhandlungen notwendig werden, wo stehen die einzelnen Parteien und auch schauen, welche Verhandlungsmöglichkeiten gibt es eigentlich. Wie gesagt, ich sehe gerade keine Bereitschaft, zumindest auf der russischen Seite, ernsthaft zu verhandeln. Dennoch müssen die Diskussionen erweitert werden um die politischen Konflikte, die hinter diesem militärischen Konflikt stehen, weil eine militärische Unterstützung, wie wir sie jetzt gerade sehen, ja lediglich der allererste Schritt in einer ganzen Kette von notwendigen Konfliktlösungsmechanismen ist, nämlich das einzige Ziel dieser aktuellen militärischen Situation der Unterstützung ist, die Ukraine in die Lage zu versetzen, halbwegs auf Augenhöhe mit Russland zu verhandeln, ihre Souveränität zu erhalten. Aber die wirklichen politischen Probleme einer Kompromisslösung zwischen diesen Staaten, die wird erst noch kommen. Und über diese Kompromisse wird noch nicht sehr viel gesprochen.
Herr Merkel, ich
kann
habe...
Kann ich sofort ja, gerne. Zu... Ja, Entschuldigung.
Machen Sie gerne. Sie. Ich wollte Sie sowieso dran nehmen, Herr Merkel.
Ja. Kann Frau Schröder noch einmal unbedingt zustimmen? Das ist ein langer Weg, den wir da beschreiten müssen und insbesondere die Ukraine beschreiten muss. Irgendwie müssen wir Russland auch damit reinziehen können. Ich hätte eine kleine Bemerkung, die vielleicht doch eine größere Wirkung hat, zur Debatte. Natürlich brauchen wir die Debatte und das war eine der großen Motive, einen solchen offenen Brief zu schreiben. Der richtet sich zwar formell an den Bundeskanzler, aber eigentlich, das wissen wir, dafür sind offene Briefe da, soll er eine Diskussion entweder tatsächlich triggern oder intensivieren oder eine neue Dimension dem hinzuzufügen. Und was ich beobachte, ist eben, dass eine solche Debatte extrem schwierig ist, weil sie mit einer Art von ekozentrischem Moralismus aufgeladen wird, dass eine Seite definiert, was die Moral ist. Und seltsamerweise hat sich in der Debatte in den Medien herausgestellt, die eigentliche moralische Seite ist, die Ukraine mit möglichst passenden und auch intensiven Waffen auszustatten, während die anderen, die zögern, reflektieren, Alternativen anbieten, als unmoralisch aus dem Diskurs gleichsam etwas hinausgedrängt werden sollen. Wir haben dasselbe bei Corona gehabt. Wir haben es mit unterschiedlich verteilten Fronten gehabt in der Flüchtlingskrise. Also wir erleben damit mit diesem Krieg im Innern auch eine Polarisierung der Gesellschaft, die solche Debatten extrem schwierig macht.
Das möchte ich weitergeben. Frau Wax, finden Sie sich in dieser Beobachtung, in dieser Beschreibung wieder?
Ich denke auch, dass eine Debatte darüber, über schwere Waffen sicherlich sinnvoll ist. Das würde ich absolut unterstützen. Ich denke, wir dürfen nur einfach nicht aus den Augen verlieren, was hier das Ziel sein soll oder was unser Ziel ist. Denn es sollte doch die Ukraine sein, die entscheidet, wie lange sie kämpfen will, ob sie zu Verhandlungen bereit ist. Ob sie zu territorialen Zugeständnissen bereit ist. Solange sich die Ukraine dafür entscheidet, zu kämpfen, und das sehen wir jetzt gerade, dass die ukrainische Bevölkerung, dass das Militär weiter kämpft um ihr eigenes Land, solange sie sich dafür entscheidet und wir die Ukraine unterstützen wollen, dann müssen wir sie auch eben so unterstützen, dass sie diesem Angriffskrieg standhalten kann.
Aber beobachten Sie auch eine Moralisierung?
Ich denke, es geht natürlich, schwingen dabei auch moralische Fragen mit, aber ich denke, wenn das Ziel ist, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen darf, und ich denke, dass das Ziel teilen wir alle und dass die Ukraine eben weiterhin überleben kann, dass die Existenz der Ukraine gesichert ist, dann müssen wir sie eben auch unterstützen. Und da sind wir jetzt gerade in einer Phase des Krieges, wo eben schwere Waffenlieferungen sinnvoll und notwendig sind.
Jetzt haben wir noch wenige Sekunden.
Darf ich da auch noch mal reingrätschen?
Natürlich, Frau Schröder, dann machen wir. Wir haben noch wenige Sekunden. Ich gebe Ihnen 20 Sekunden.
Ich würde diese Debatte gern beenden. Ich denke, es ist eine Debatte über die Anwendung und die Legitimation der Anwendung von Gewaltmitteln. Die ist viel breiter und sehr viel länger schon geführt worden als im Bereich der Waffenlieferungen. Ich denke, die Argumente sind ausgetauscht. Ich denke, die Legitimität der Waffenlieferungen ist vergleichsweise unbestritten zurzeit. Und wir sollten uns größeren politischen Fragen widmen.
Und hier müssen wir zum Ende kommen. Wie weiter im Ukraine-Krieg? Wir haben darüber diskutiert, über Ziele, Waffenlieferungen und Verhandlungen. Zu Gast waren die Friedens- und Konfliktforscherin Ursula Schröder, haben Sie gerade gehört, Russland-Expertin Lydia Wax, der Politologe Wolfgang Merkel und der New York Times-Korrespondent Anton Trojanowski. Vielen Dank für Ihre Gedanken hier in der Runde und vielen Dank für das Interesse an unser Publikum. Ich bin Christoph Schäfer und sage Tschüss.